herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Berner Stadtgespräch. Wir hatten eine lange Sommerpause, gell?
Es kommt jetzt Staffel 2 sogar. Ja. Unsere Sommerferien sind lang gewesen. Aber ich muss sagen, ich war 6 Wochen am Reisen gewesen. Du warst in den Prüfungen gewesen. Aber hey, wir sind erholt zurück. Ist trotz von Energie, wirklich nach anderthalb Jahren studieren und arbeiten, endlich mal wieder in der Ferien gewesen. Und ich bin zurückgekommen. Es geht prächtig. Wie geht es dir?
Mir geht es im Fall auch mega gut. Ich habe einfach mega viel zu tun, wie immer. Aber ich freue mich auch, im September gehen wir doch tatsächlich in die Ferien auf Sizilien, Italien, ein bisschen das Wetter geniessen. Noch ein bisschen heißer als es jetzt.
Gut, im September sollte es jetzt auch mal wieder ein bisschen schlechter werden.
Ja.
Aber ja, ich bin zurückgekommen und habe gemerkt, wie schön das Bern ist wieder.
Ja.
Ich habe den IBA-Match vermisst, ich habe ein paar Sachen vermisst, was ich vermisst habe auch. Ist unser Podcast und yes. Hier sind wir wieder. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Andrin und ich haben uns letzte Woche getroffen. Wir haben ein kleines neues Konzept gemacht. Der Podcast wird nur noch alle 2 Wochen sein, dafür ein besser vorbereitet als früher. Ich muss schon von Anfang an ehrlich zugeben, ich habe schon mal gefeilt.
Ich habe sogar noch eine Seite aufgeschrieben.
Aber ja, wir werden besser und es kommen nur, also wir machen eigentlich nur noch mit Gast. Gäste und Gästinnen. Und heute ist die erste Gästin, die wir haben. Ja, Gästin, ich weiss, irgendwie von Zunge her. Von Zunge her tun sie nicht so gut, aber anscheinend ist das korrekt. Und dann tun wir das so aussprechen.
Gemäss Duden, ja.
Gemäss Duden.
Hast du das jetzt im Duden festgehalten?
Das ist im Duden festgehalten.
Ich glaube, es war. Wir haben es einfach mal, ich habe es mal gebracht. Und dann hat er mir, also der Noris hat mich prompt geschämt, dass es doch gar nicht, dass das gar nicht gäbe, Gästin sind geworden. Und dann haben wir doch tatsächlich sehr viele Leute geschrieben, dass es tatsächlich das Wort sei.
Der hat aber unsere Gäste jetzt schon gehört im Hintergrund, hat sich schon zu Wort gemeldet. Das ist Lea Cusano. Die Lea Cusano ist mir auch ein bisschen näher. Wir haben Barbara Weber, gute Kollegin von Lea und meine inoffizielle Tante zum Beispiel.
Genau.
Wir haben uns aber auch schon bei uns kennengelernt und jetzt komme ich eigentlich zu unserem Aufhänger vom heutigen Tag. Du hast eigentlich angefangen als Sozialistin, bist aber immer bei Arbeitgeberverbänden und jetzt noch bei einer Grosskanzlei. Lea, who the heck ist Lea Cusano?
ich kann nachvollziehen, dass ich nicht immer ganz einfach zu schubladisieren bin. Vielleicht 2 kleine Präzisionen oder Korrekturen. Ich war nie Sozialistin. Ich bin, was mein Wesen anbelangt, ein total demokratischer Typ Mensch. Strukturell, aber auch mental. Also ich kann sehr gut andere Meinungen und Positionen akzeptieren. Es hat gewisse Grenzen, vor allem gegen rechts raus. Also mit Nazis und Antisemiten. Kann ich nicht diskutieren, aber sonst bin ich ein sehr offener Mensch und auch ein sehr freiheitsliebender Mensch. Das ist mal Punkt 1 und Punkt 2. Ich habe das lustigerweise darum gestern auch schon gehört, ja, du warst ja immer bei Arbeitgeberverbänden gewesen, was aber nicht stimmt. Also ich habe 2-mal bei den Gewerkschaften gearbeitet, dann ist Uni, eine ist SGB, in 2 verschiedenen Kanzleien und ich bin ein einziges Mal bei einem Arbeitgeberverband gewesen. Das war die letzten 8 Jahre gewesen, bei USIG, Verband der beratenden Ingenieurunternehmen. Und dort sind aber so die typischen Arbeitgeberfragen nicht so im Vordergrund gestanden thematisch. Und auch, es ist kein Niedriglohnsegment der Ingenieurbranche. Und darum war es sehr gut vereinbar gewesen. Zu vereinbaren gewesen mit meinen Überzeugungen.
Mit seinen politischen Überzeugungen. Jetzt haben wir ja gesehen, also ich habe versucht zu vorbereiten und dann habe ich mal eingegeben, deine Webseite www.leacusano.ch. Dann ist es doch auch Error 404 not found von SD. Ich dachte, das ist ein guter Aufhänger. Was ist denn? Also was ist denn dort?
Was ist denn Error 404?
Genau.
Oder wieso bist du ein Error 404?
Ja,
aber genau. Also ich bin Error 404, weil ich nicht mehr politisch aktiv bin. Das ist mal Punkt 1. Ich hatte noch ein kurzes Intermezzo im Grossrat für etwa 3-4 Monate, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dort war dann die Situation, dass meine Mutter gestorben ist, die mich 5 Jahre lang begleitet hat. Sie hatte Krebs. Und ich war einfach recht am Ende mit der Kräfte und habe gesagt, ich habe nur mal die wichtigsten Abstimmungen in der nächsten Session. Und das hat man nicht akzeptiert. Sie hat gesagt, ich müsse vollkommen. Und dann habe ich gefunden, dann komme ich gar nicht mehr, weil ich jetzt wirklich keine Kräfte mehr für das. Und habe entsprechend den Austritt aus dem Grossrat, oder Rücktritt aus dem Grossrat gegeben. Und dann aber auch der Austritt aus der Partei mit der Begründung, dass ich mein Geld eigentlich nicht in solche asoziale Strukturen investieren möchte. Und das finde ich immer noch richtig als Begründung. Und es fühlt sich extrem gut an, seit ich keine Partei mehr bin.
Noch schnell für vielleicht zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bei der FDP zahlt man einen fixen Beitrag. Also zum Beispiel mehr als Junge, wir zahlen 50er. Und wenn du älter bist, zahlst du, glaube ich, 235 Franken. Aber die SP hat progressive Mitgliederbeiträge. Also da zahlst du am Schluss schon noch einen rechten Batzen.
Genau, das ist einkommensabhängig.
Also das ist im ersten und gestern mit jemandem diskutiert. Der hat doch tatsächlich aber, glaub, über 1000 Stutz Beitrag.
Darum hat das bei Stadt Bern noch so viel Geld und die FDP nicht.
Das ist ja so.
Vielleicht, ja, wir sollten wieder so machen. Stell dir vor.
Wir haben aber vorher, Lea, mit dem beruflichen CV gestartet, wie sich das für FDP-Mitglieder gehört. Du musst jetzt erst mal über die Bücher reden, bevor du über den Rest redest. Und jetzt kommen wir gleich noch schnell zum politischen Lebenslauf. Du warst Stadträtin für die SP.
Genau.
Dir hat dann schon eine Mehrheit gehabt.
Ja.
Also eine erdrückende Mehrheit.
Also eine Mehrheit, ja, aber ich glaube, sie war ein bisschen weniger ausgeprägt. Aber die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ja, eine also deutliche Mehrheit.
Ab und zu hat er noch müssen kämpfen.
Ja, es ist eine Teilung aus einigen Themen, dann ist gegen die GLP gestartet, ja. Und die haben dann auch ein ihren Platz angefangen zu dominieren. Und dort hat es dann in gewissen Fällen, ist es die GFL war einfach das Züngli an der Waage. Entweder sie haben sich quasi auf Seite GLP geschlagen oder auf Seite SP. Das war so ein bisschen das Setting. Genau.
Also eigentlich eine sehr angenehme Ausgangslage als Stadträtin. Was waren denn so deine Themen damals?
Das ist schon so lange her.
Ich kann es bringen.
Gut, dann bring doch es.
Also sicher, darf ich schnell noch... Ja. Also, sicher, das Thema war die Gleichstellung. Das war es immer noch. Ich bin... Feministin war, würde mich eigentlich immer noch als solche bezeichnen. Und so eine gewisse ökonomische Grundsicherung von Menschen ist mir immer ein extrem grosses Anliegen gewesen, so wie die Chancengleichheit, vor allem auch bei den Kindern.
Also, ja, und die Schule, Schulweg, habe ich noch gesehen, das war der letzte Vorstoss gewesen.
Ja, das kann sein, aber das ist, ja, genau, aber das ist eine Quartiergeschichte gewesen, dort, wo ich wohne.
Genau, aber dann habe ich auch gesehen, aber Geschlechterquote im Kader vom Kanton, von der Stadt Bern.
Ja, die erste überwiesene Quotenmotion.
35%.
Ja. Ist die umgesetzt worden?
Die ist nicht in dem Sinn umgesetzt worden, weil man, also ich bin nicht mehr ajour. Mein letzter Stand ist, die ist legislativ nicht umgesetzt worden, weil man hofft, dass man die kann erreichen kann, ohne dass es quasi muss in der Legislative drin ist. Was ich als Ansatz sehr gut verstehen kann. Meine Idealvorstellung von der Welt ist auch, dass es dort eine bessere Durchmischung und wie eine natürliche Fluktuation gibt. Und dass man vielleicht halt, ja, in gewissen Bereichen idealerweise vielleicht in einen Modus hineinkommt, wo zwar ein politisch-legislatorischer Druck da ist, aber dass man die Massnahmen oder die vorgeschriebenen Massnahmen dann auch wieder verlassen kann, weil quasi ein natürlicher Zustand wie da ist.
So ein bisschen nachhelfen, dass...
Ja, bis es so wie einen Anschub finanziert.
Genau, merci.
Gut, das ist natürlich das schon eher schlecht in Sachen, die mal umgesetzt wurden, auch wieder sagen, gut, jetzt haben wir es erreicht, jetzt können wir es zurückziehen. Nicht oder jetzt können wir das Gesetz wieder streichen, das ist aber nicht so einfach mit den eher linkeren Parteien. Aber bleiben wir doch noch schnell ein Stück weit bei der Quote. Das ist ja wo ich mit Politik angefangen habe, vor, keine Ahnung, 10 Jahren jetzt, da war die Quote deutlich Mann und Frau.
Mhm.
Und heute gehen Quotenregelungen eigentlich in alles hinein. Also wenn man ein 7er Gremium hat, dann gibt es eine religiöse Quote, eine Quote von welchem Kanton das da kommt, eine sprachliche Quote, eine Geschlechterquote.
Mhm.
Geschlechteridentitätsquote.
Gibt es
Gender Identity.
Ja, doch klar, aber das gibt es eine Quote?
Nein,
logisch. Nein, aber es ist so eine Diskussion, geht es ein bisschen in die Richtung.
Mhm.
Also, hätte ich jetzt auch so gesagt, ja.
Genau. Und jetzt müssen wir uns, also ich finde es schon noch interessant, wie sich das in 7, 8 Jahren gekehrt hat, die Diskussion. Was ich einfach unmöglich finde, du kannst, wenn du 7 Leute bist in einem Gremium, kannst du nicht mehr als 7 Quoten erfüllen. Das ist einfach, geht mathematisch schlussendlich gar nicht mehr auf.
Und also du hast ja noch die Sprache, gell? Also,
ah ja, Sprache.
Jetzt national.
Also redest du vom Bundesrat?
Ich rede vom Bundesrat.
Danke.
Aber man kann das natürlich auch auf die Kantonsregierung abnehmen, zum Beispiel der Jurasitz in Bern, die angemessene Sprachverteilung, die vom Volk gewünscht wird. In also eigentlich in jedem politischen Gremium schlussendlich. Und jetzt eine pointierte Frage vielleicht. Die 100 Quoten, die dazu sind, auch die ursprüngliche Mann-Frau-Quote desavouieren oder nicht?
Desavouieren würde ich dem jetzt nicht sagen, aber ich glaube schon, dass diese Verteilung, also die Frage von dieser Verteilung, ein bisschen in den Hintergrund rückt. So, wenn man quasi davon definieren für was ein Mann aus anderen auch noch Quoten haben will. Wie gesagt, ich habe vorher gesagt, ich würde mich immer noch als Feministin betiteln. Das Wort kommt daher, dass ich eigentlich finde, ich bin Feministin, aber ich bin nicht sicher, ob quasi die 25-jährige Linke mehr als Feministin würde.
Ja,
ich würde sagen. Das ist immer so die Frage und Selbstzuschreibung. Und ich bin schon auch der Meinung, dass wie soll ich das sagen? Ah, ja, vielleicht noch schnell einschieben, in Klammern. Und dann ist ja immer noch die Frage vom operativen Vorgehen, oder? An welcher Schraube fährst du ziehen, für dass du möglichst schnell ein Resultat hast?
Mhm.
Und dort ist meine Erfahrung schon auch, wenn man zu viele Schrauben herumzieht, dann hast du die erste nie richtig drin. Ich würde jetzt schon darauf fokussieren, dass man zuerst mal die Schrauben, klassische Schrauben von Geschlechterverteilung in den Gremien innen, mal noch richtig nagelt, oder?
Gut, aber jetzt da kommen wir jetzt natürlich schon in ein Thema, wo du keine Feministin mehr bist, weil Geschlechter an sich dürfen ja gar keine Rolle, also es gibt ja gar kein Geschlecht mehr, schlussendlich. Also das binäre Geschlecht.
Ja, das ist jetzt, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen, ich werde da noch ein bisschen verflogen, ein bisschen abkommen.
Also, wir sehen, sehr, bin ich wieder zu philosophisch.
Der Loris trippt wieder ab in so philosophische High-End-Diskussionen.
Ja, aber das ist, darf ich noch mal schnell einen Zwischensatz? Ich finde es darum, ich verstehe komplett seine Frage. Weil wenn ich dann auf diese Ebene raufgehe, ich komme gar nicht mehr nachher.
Ja.
Ich verstehe es intellektuell nicht mehr. Und ich bin froh, dass ich das von dir auch höre, weil bist du 10, 15 Jahre jünger als ich. Dann merke ich, es ist nicht nur mein Alter, 16 Jahre. Es ist nicht nur mein Alter, dass ich langsam intellektuell am Abbauen bin.
Aber das Problem ist, ich lese ja auch sehr viel in dieser Sache. Zum Beispiel, jetzt habe ich ein sehr gutes Buch gelesen, wie dass wir das Strafgesetz ausbreiten für die ganze Incel-Diskussion. Incels, hey, das schon, ist das euch das
Thema? Es ist mir ein Begriff, aber ich kann es
nicht mehr. Involuntary Celibatary. Also es sind eigentlich Männer, die ziemlich einen traurigen Lebensstil haben und ein sehr kleines Selbstbewusstsein. Und das wäre eigentlich so Frauenhasser. Und dort, also das hat mich erschreckt, wie tief das geht von organisierten Anschlägen, die über Reddit, über das Internet organisiert werden, mit Webcam gefilmt werden.
Krass.
Und das ist dann eigentlich auch noch in eine ganze Geschlechteridentitätssache gekommen. Also die Autoren haben es dann probiert, in die Geschlechter oder eben also in die Riesenvarianz an Geschlechter einzunehmen. Und ist eigentlich zum Schluss gekommen, für die Leute zu schützen, darf schon gar nicht so viele verschiedene Kategorien machen. Du musst der böse Mann, der Frauen umbringt. Mhm. Und das habe ich noch recht spannend gefunden.
Sehr.
Und was ich einfach merke, ist, dass viele Wissenschaftler in diesem Mass, du merkst auch schon den politischen Trieb dahinter.
Also mega.
Es ist sehr mega. Politisch. Du kannst natürlich die Fakten immer auf mehrere Wege verstehen, aber es wird nur ein Weg diskutiert. Und genau dort, Lea, haben wir gut auf Twitter, habe ich gestern, sogar auf LinkedIn, habe ich gestern gesehen, dass du eigentlich einen Artikel gepostet hast über Jugendliche oder sehr oder von Kindern.
Ja, von Sonntagszeitung.
Genau, von Sonntagszeitung. Von Kindern, die hormonelle Behandlungen bekommen, wo eigentlich die Leute haben, die Ärztinnen und Ärzte haben eigentlich keine Ahnung, was die langfristigen Folgen sind.
Also wissenschaftlich muss man festhalten, man kennt keine Langzeitstudien. Das ist der Punkt, das ist der wissenschaftliche Aspekt. Und offensichtlich ist es in der Praxis so, dass man dort wie auch auf eine Art politisch motiviert ist und quasi sehr früh die hormonellen Behandlungen anfangen machen, unabhängig von den wissenschaftlichen Fakten. Nämlich, wir wissen nicht, was das für einen Einfluss hat.
Schnell noch einen kleinen Schritt zurück. Es geht um hormonelle Behandlungen von Leuten, die sich im falschen Geschlecht geboren fühlen und eigentlich eine Geschlechtswandlung möchten machen. Und da fängt man dann mit einer Hormontherapie an. Und das würde mich schon noch wundern, als Mutter. Du bist Mutter, nicht ich. als Kind, da hast du doch so eine wenig gefestigte Persönlichkeit für so eine weitreichende Angelegenheit.
Ja, das... Da werde ich jetzt nicht so eine globale Aussage machen, weil es gibt... Die Kinder sind mega unterschiedlich in diesem Alter. Aber Fakt ist natürlich, sag jetzt mal, zwischen 12 und 20, ohne wissenschaftlichen Anspruch, bist du ja schon, du bist in der Coming-of-Age-Phase drin. Oder fast jede eigene Identität aufbauen. Das ist ja auch Sachen, die ich jetzt bei meinen Kindern sehe. Oder? Eine Identität, die losgelöst ist von mir als Mutter, von ihrem Vater, von den Grosseltern oder sonst eine sehr enge Bezugsperson. Und das ist eine Möglichkeit in dieser Coming-of-Age-Phase, dass quasi ein Kind wie ins Extreme, in der Abgrenzung von den Eltern, wie ins andere Extrem rausgeht. Das klassische Kind ist in einem totalen FDP- oder SVP-Haushalt und wird dann Juso. Oder der umgekehrte Fall. Ich meine, so Zeug siehst du ja immer. Und inwiefern sich solche Elemente in diesem Alter tatsächlich nach festigen und ins Erwachsenenleben im Erwachsenenleben übernommen werden, bin ich ganz klar der Meinung, das kann man einfach nicht definieren in diesem Alter. Ich könnte jetzt auch nicht bei einem von meinen Kindern sagen, das, was jetzt gerade durchmacht und was sich dafür interessiert und also so ein bisschen relevante Geschichten, wird in 10 Jahren auch noch der Fall sein.
Und dann ist es ja gewiss so, medizinisch wirklich so, dass man in der Teenager-Zeit, also jetzt sagen wir mal, wenn es darum geht, um Homosexualität oder zu empfinden, dass das auch ganz normal ist, dass dort das Gefühlschaos stattfindet und man die Gefühle hat und das aber dann auch ändern kann. Genau. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das Problem.
Genau. Und was natürlich in diesem Artikel auch ganz, ganz erschreckend ist, war, dass es vor allem bei den Modis ein riesen Thema ist. Also die prozentuale Zunahme von wie viel Mädchen in diesem Alter solche Anpassungen wollen haben, ist exponentiell und ist auch exponentiell in Relation zu den Buben. Und ich finde, da muss man kritisch hinschauen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach so in der Evolution des Menschen eine derartige exponentielle Zunahme gibt, von ich bin im falschen Geschlecht geboren.
Innerhalb von einer mega kurzen Zeit.
Genau.
Wir können langsam einen Kreis in dieser Diskussion schließen. Oder wir kommen wieder zu unserem Ursprungsthema. Kritik in dem Sinn darf man ja ihre Uso und SP nicht mehr äußern. Das ist ja verboten.
Formell ist es sicher nicht verboten. Aber es ist schon auch so ein bisschen mein Eindruck, also es ist noch, als ich aktiv war und Parteimitglied war, dass es so ein bisschen gewisse Strassen gibt, wo man nicht so runtergeht. Also exemplarisch.
Nennen wir doch eine Strasse.
Genau. Das ist jetzt etwas, was ich vom Englischen obviously übergenommen habe. Beispiel, ich funktioniere sehr stark so, du hast eine Problemsituation und dann hast du mal den Fächer auf. Einfach auftun. Welche Optionen haben wir, um das Problem zu lösen? Und der Fächer wird per se, in meiner Erfahrung, oft nicht ganz auftun. Auch noch im Rahmen von, du bist innerhalb von einem Gremium, das ist nichts, was gegen rausgeht, nichts, was kommuniziert, du bist wirklich noch so in der Kick-Off-Phase drin von Problemlösung.
Bring doch gerade ein Beispiel.
Nein, das du nicht jetzt nicht als Beispiel bringen, kein Beispiel bringen, aber sicher nicht von Gremien, die ich drin war. Aber ich glaube, die Art, der Mechanismus von heranschauen, noch immer kritisch, oder eben Optionenfächer öffnen, der hat sich schon so ein bisschen vergeneralisiert. Das hat sicher mit den Medien zu tun, die anders sind als vor 10, vor 15 Jahren. Du musst pointieren und, und. Diskussionsbereitschaft hat, glaube ich, schon ziemlich abgenommen in der nachkommenden Generation. Und es ist ja so, ich meine, heute gibt es gewisse Sachen, die darfst du als Linke gar nicht äußern auf Twitter zum Beispiel. Du wirst sofort abkanzelt. Also ich meine, die Hürde davon, dass du abkanzelt wirst als Nazi, ist ja also schockierend gesunken. Wirklich schockierend.
Du hast einen von deinen 9135 Tweets. Darf man an dieser Stelle noch sagen. geht ja genau so ein bisschen um eines von diesen Themen. Also, Brast-Lorraine hast du ja angesprochen. Das ist auch öffentlich, kann man schauen. Dort geht es um den Post von Jaffa Orangen bis Hermes-Drohnen. Und meine Frage ist jetzt, es geht um Brast. Die war auch in den Medien, die haben wir alle gehört. Genau. Aber was ist genau der Inhalt? Warum hast du das gepostet? Du hast ja auch geschrieben, wo bleibt der Aufschrei?
Genau.
Was ist der, wo also, solltest du einen Aufschrei haben?
Die Story war ja, Brass-Lorraine hat weisse Musikerinnen gehabt, die Reggae gemacht hat, jemand, der Rastas gedreht hat. Das ist nicht gut angekommen. Hashtag Cultural Appropriation. Wir müssen jetzt hier gar nicht rein, jeder kennt die Geschichte. Und Cultural Appropriation an sich ist ein Thema, das mich ein bisschen befremdet, dahingehend, dass ich finde, dass es gibt eine gewisse Problematik, aber die ist massiv kleiner, als dass sie Raum einnimmt innerhalb von der Linken. Das ist Punkt 1. Und der Punkt 2, das ist ein grundsätzliches Problem, das ich halt immer wieder ein bisschen habe mit der Linken, ist, dass man sich so wie einschießt auf eine Ungerechtigkeit oder eine Ungleichheit oder eine gefühlte Ungerechtigkeit und gewisse, meines Erachtens, sehr grundlegende Sachen wie einfach links lassen liegen. Und das ist so,
ein Fächer. Wenn man so will sagen, der nicht ganz aufgeht.
Ein Fächer, der nicht ganz aufgeht. Das ist gut formuliert und übernommen. und der Link-Antisemitismus ist halt ein Element von diesem Fächer, der ganz wenig und sehr zögerlich oder eben gar nicht aufgeht. Und mit diesem Tweet habe ich mal darauf hingewiesen, dass BDS, also Boycott Investment Sanction Israel, wo sehr kritische Organisation ist, die in diesen Ländern auch schon verboten ist. In der Schweiz natürlich nicht. In der Schweiz ist die SP sehr eng verbandelt mit BDS, so die Grünen. Dass die Tag aus, Tag ein dort da ihren Stammtisch haben und das interessiert keine Sau. Und es gibt auch keinen Aufschrei.
Mir hat es auch spannend gedacht, oder? Es ist ja auch, wenn man schon schaut, wer das macht. Also es geht ja eigentlich um das Problem im Nahosten, also in Israel, Palästina. Oder Montag, 24. April, dann heisst da Boykott, Desinvestition, Sanktion, eben wie du hast gesagt. Und dann, wer sind die Sprecher? Eva Gammenthaler oder Roman von Wien.
Wer ist der Eva Gamedan und wer ist Roman Fondi?
Kommen wir noch dazu. Und dann noch als Zusatz,
genau
als Zusatz ab 18 Uhr palästinensisches Essen. Und das ist dann für mich so Cultural Appropriation. Also,
ja. Also ich habe jetzt nicht alles reingepackt, was ich habe gesehen habe. das Programm ist schon nicht aktuell, in dem Maß, es hat doch ein bisschen mit Covid zu tun, aber Fakt ist, die haben dort einen regelmässigen Stammtisch, immer noch, und es ist genau das, was du benennst, oder? Eigentlich kannst du ja wie noch weiterspinnen. Ich meine, die am lautesten schreien. Ich rede jetzt mal von Berner Bubble, weil wir sind hier in einem Berner Gespräch.
Wir sind eine Stadt-Berner Politik.
Genau, genau, die, die am lautesten schreien und sich aufregen und enervieren zugunsten von Cultural Appropriation, betreiben ja eigentlich auch selber irgendwie ein bisschen Cultural Appropriation. Wann ist das ihr Diskurs?
Nein.
Wenn schon, müssten ja wie die Betroffenen laut den Diskurs führen und quasi, ich sage jetzt mal klassisch, die Weissen, was ist es als Weiss, Hetero, Schweizer Nationalität, wir wissen, was wir reden, die müssten ja...
Cis-Mann.
Der
Cis-Mann, genau. Weisse Cis-Härte.
Ja. Die müssten ja im höchsten Fall als Wingman oder Wingwoman auftreten. Mhm. Und nicht dominieren unterwegs in Debatten. Ja, spannend. Ich habe ja letztens auch mit einer Stadträtin, ich sage jetzt nicht von wo, eine durchaus interessante Diskussion gehabt. Sie hat mich angeholt. Und am Schluss habe ich einfach festhalten, und das tue ich hier auch festhalten, im Gegensatz zu ganz vielen, die sich in eurer Berner Bubble zu diesen Themen äußern, kann ich sagen, ich bin in einem multiethnischen, in einem multireligiösen, in einem multinationalistischen Familie gross geworden. Und ich habe Sozialanthropologie und Soziologie studiert, also ich habe eine gewisse Ahnung vom Kulturbegriff und von historischer Entwicklung vom Kulturbegriff. Also ja, genau, das ist eigentlich alles, was
wir
zu dem Thema
sagen.
Nein, du kannst noch Fragen stellen.
Nein, also, ich finde es ja schon noch spannend. Du hast bei der Vorbesprechung hast ja noch das Beispiel gebracht, um noch so einen Bogen zu schlagen zu den Quoten. Das Beispiel gebracht von einem Sozialdemokraten, also von SP, glaube ich.
Zur irgendwo.
Links, irgendjemand, ja, der gefordert im Parlament. Jetzt muss man aber auch...
Hey, Bundesrat, das ist Landesregierung.
Im Bundesrat müssen wir auch quasi die religiösen Zugehörigkeiten à la, wie man es kennt, halt in diesen Konfliktgebieten noch berücksichtigen.
Genau.
Und du hast dann gesagt, so, wie ist das?
Ich habe dann gesagt, ich habe dann gedacht, what the fuck? Und habe es nicht geschrieben, Gott sei Dank. Aber es wäre ja auch egal, wenn es mir mal würde
passieren. Der hat es jetzt Storm
gehabt. Ja, der hat schon mal wieder eilen.
Ja, so ist jetzt Storm gehabt. aber ja, es ist genau so. Oder? Der Tweet war irgendwie, gewesen, es bräuchte im Minimum eine muslimische Vertretung. Jemand aus der LGBTQI-Vertretung. Ich kann die Liste nicht mehr ganz rekonstruieren. Und ich stelle mir dann die Frage, also grundsätzlich, was ist der grundsätzliche Anspruch, den wir eigentlich an unsere gesellschaftliche Ordnung oder die Repräsentanz von dieser Ordnung haben? Und dort bin ich halt schon, habe ich einen sehr liberalen Anspruch. Wir leben in einer Demokratie und wir haben innerhalb von dieser Demokratie Bürgerinnen und Bürger. Und der Idealzustand muss eigentlich sein, dass wir gleich sind, egal ob Mann oder Frau, egal ob arm oder reich geboren und egal in welcher religiösen, wie sagt man, Community du drin bist. Und wenn man fordert, ich sage das jetzt, weil das in diesem Twitter gestanden ist, dass es eine muslimische Vertretung braucht, dann kann man sich nehmen, wir stellen sich Fragen über, was bedeutet eine muslimische Vertretung? Aber wann bist du Muslim? Du bist in einem muslimischen Haushalt geboren und offiziell Mitglied von dieser religiösen Gemeinde. Aber auch noch dort, meine, die Range ist ja riesig. Ja. Es gibt Leute, die machen einfach den Ramadan, andere machen jeden Viertag und wiederum andere sind total orthodox. Und was ist denn religiös genug? Ja. Und wenn ist es zu viel religiös? Und dort finde ich, und also erstens finde ich es demokratiepolitisch total schwieriger und völlig unvertretbarer Ansatz. Und gleichzeitig kommst du ja auch so ein bisschen in Bezug auf, ich nenne das jetzt Persönlichkeitsrecht oder Schutz, das ist wahrscheinlich juristisch nicht treffend, kommst du in einen Bereich, den ich sehr schwierig finde. Es fällt ja auch an, dass es Ausschreibungen, fuck, das ist jetzt nicht in der öffentlichen Hand, glaube ich. Also das kann ich jetzt nicht sagen, aber Firmen, die Mandate rausgeben und die wollen, dass man pitchen kann, fragen, ja, wie steht es mit eurer LGBTI-Community innerhalb von Firma? Was bedeutet das? Dass wir als Firma, also du bist CEO oder HR in der Firma, und du musst gar erfassen, ja, welche sexuelle Ausrichtung in Bezug praktizieren, aber auch in Bezug auf die sexuelle Identität deine Mitarbeitenden haben. Hey,
es ist
dort her? Ich will nicht dort her.
Vor allem, es hat der Arbeitsgeber gar niemanden, gar nichts zu wissen, wer ich bin. Also, woher ich bin schon, aber dass ich sexuell bin.
Nein, genau. Und natürlich bin ich dafür, dass du einen Arbeitsplatz hast, wo du dich kannst zeigen kannst, wie du bist. Mhm. Mehr auch in der Firma, wo ich aktuell bügle. Leute, die die und die sexuelle Ausrichtung haben, Leute, die und die sexuelle Identität haben. Aber das ist eine zwischenmenschliche Geschichte.
Und ab 200 Leute hast du statistisch sowieso.
Nein, ich will das nicht. Ich würde nie eine Firma arbeiten und ich will grundsätzlich in eine Gesellschaft kommen, wo Firmen so Zeug statistisch erfassen. Es geht nicht.
Aber das finde ich halt schon noch ein spannender Punkt. Also das junge SVP tut das ein lancieren. Es wird von anderen Parteien auch ein aufgenommen, dass Firmen, es gibt da das LGBTI-Washing machen. Also eben zum Beispiel im Pride Month tut Mercedes alles auf Mega Pride machen, weil der Pride Month vorbei ist, ist es dann eigentlich wieder egal. Und während dem Pride Month kann eben genau so solche Sachen gemacht werden. Also ich habe dann irgendwie ein Mail, ja, liebe Leute, meldet doch mal alle, wer, oder meldet mich, wenn ihr irgendwie homosexuell seid. Ja.
Schrecklich.
Dann können wir euch auf ein Plakat tun und zeigen, wie divers
das ist. Ja, aber ich will da nicht mit meinem Arbeitgeber, ich will nicht für den irgendeine Demo.
Nein.
Also mit dem
Schild so. Du warst schon nicht auf Twitter. Yeah, das ist unser Mitarbeiter, Greg, und ja, er ist homosexuell. Also das willst du doch nicht.
Aber ja, das ist ein Diskurs, den sich auch die Firmen müssen stellen. Also es wird eine spannende Zeit. Zeit. Wir kommen schon langsam zum Ende. Wir stehen mit zwei Fragen schliessen, Lea. Wieso sollen wir heutzutage noch FDP wählen und wieso sollten wir heutzutage noch SP wählen?
Wir haben gemeint, wir haben nicht mehr Zeit, oder?
Lea ist gut in kurz und prägnant.
Also, hey Sam.
FDP wählen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Radikal staatstragende Idee. SP, wahrscheinlich auch hier die Hoffnung stirbt zuletzt. Der soziale Ausgleich zu dem, was die FDP gar nicht mehr macht.
Merci vielmals, Lea, bist du bei uns gewesen? Es war mir wirklich eine Freude.
Merci euch. Ja.
Merci zu diskutieren, weil ich schon zwei, drei Mal für einen Kaffee abmachen wollte, aber es hat irgendwie nie
gelangt. Also wir haben ja mal das Büro zusammengeteilt, aber wir haben es nie getroffen.
Das ist, weil du so busy bist, die ganze Zeit.
Ja.
Weil du halt nicht mehr bei einer Gewerkschaft arbeitest.
Ja, genau.
Aber immerhin, wir haben es jetzt geschafft.
Wir haben es geschafft. Ja, sehr kurzfristig. Wir haben noch eine kleine Tradition. Das ist aber so ein bisschen der Test, ob die Leute einen Podcast haben gelassen oder nicht von uns. Wir grüßen am Schluss alle noch jemanden. Dass du den Gruß nicht kannst vorwegnehmen und nicht Barbara Weber grüßen. Hoffentlich hörst du es nochmal und schicken dir den Podcast an dich. Und gute Zeit. Andrin, wer möchtest du grüßen?
Jetzt bin ich schon dran.
Jetzt bist du schon dran. Ja, das
geht hier. Zack, zack. Ich grüße den Pascal Grossniklaus, mein Chef. Wir haben es gut miteinander und es fängt mit dir zu bügeln.
Gut, Ich nehme mir angesichts von meinem Alter und meiner Seniorität aus zwei Grüße abzuschicken. Grüß 1 ist selbstverständlich auch an Barbara Weber, meine sehr gute Freundin. Und Grüß 2 geht auch an meinen Chef, der Beat Brechbühl, Managing Partner von Keller Hans Garar. Beat, das ist der Test, ob du mein Content liest und hörst.
Bis am Schluss. Merci mal.
Merci vielmals, dass ihr dabei gewesen. Wir sind in 2 Wochen wieder da. Hast du schon einen Gast zum Ankündigen?
Nein.
Gut, in diesem Fall gehören wir uns in 2 Wochen. Es gibt eine Überraschung. Merci vielmals, dass ihr da gewesen. Macht's gut, gute Woche.
Tschüss.